Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, bezüglich einem Artikel von Wikipedia heißt es, Judgment Day, der jüngste Tag, ist ein US-amerikanischer Katastrophenfilm aus dem Jahr 1999 mit Ice-T und Susie Amis. Die Erde befindet sich auf Kollisionskurs mit einem 23 Kilometer großen Asteroiden. Ein abgelöstes Bruchstück schlägt als Meteoroid auf die Erdoberfläche und löst ein Dorf in Peru aus. Die endgültige Katastrophe kann nur verhindert werden, wenn eine von dem Wissenschaftler Corbett entwickelte Nuklearwaffe den Asteroiden gezielt zerstört. Nur Corbett besitzt die notwendigen Zugriffscodes. Jedoch wird er von dem Anführer einer afroamerikanischen Vereinigung entführt, der den Tag des jüngsten Gerichts und damit den von Gott gewollten Weltuntergang ankündigt. Die Regierungsvertreter sehen die einzige Hoffnung in der FBI-Agentin Tyrell, die Corbett aus den Händen des Entführers befreien soll. Mit Hilfe des einsitzenden Verbrechers Reese will Tyrell den Sektenanführer Payne, Erzfeind von Reese, aufspüren. Für die Befreiungsaktion bleiben der Agentin nur 68 Stunden, bis der Asteroid die Erde trifft. Wir sehen also in diesem Bericht, dass Regierungsvertreter eine einzige Hoffnung haben, um Gottes Gericht aufhalten zu wollen, indem man Corbett engagiert, die eine Nuklearwaffe entwickeln müsste, damit die endgültige Katastrophe verhindert werden soll. Nun gut, in einem Film kann der Regisseur den Ton angeben, wie sein Stück tatsächlich ausgehen wird. Anders verhält es sich aber mit der Realität, denn da ist der Regent der ganzen Historie, Gott der Allmächtige, der sein Geschehen fest in der Hand hält. Und wenn in diesem Film Gottes Gericht durch eine Methode aufgehalten werden kann, so ist das ein reines Fantasiespektakel im Gegensatz zur Realität, die Gott uns in seinem Wort offenbart, mit der wir uns heute im Detail auseinandersetzen. Doch bevor wir in den Predigttext einsteigen, lasst uns kurz wiederholen, was wir letztens gesehen haben. Und zwar haben wir uns das fünfte Siegel genauer angeschaut, wo die hingeschlachteten Seelen, die in allen Epochen vorkommen, um Gottes gerechte Vergeltung bitten, bezüglich den Personen, die auf der Erde wohnen. Und ihnen ist gesagt worden, noch eine kleine Zeit, sodass das sechste Siegel daran anschließt. Es ist daher die ausdrückliche und endgültige Antwort auf das Flehen der Heiligen in den Versen 9 bis 11, wo die Verfolgung aller Christen endlich ihren Lauf genommen hat. Jetzt bleibt nur noch die Vollstreckung der abschließenden Strafe gegen die Übeltäter, wodurch das letzte Gericht in Erscheinung tritt. Das heißt nicht, dass nach dem sechsten Siegel Schluss ist, sondern das sechste Siegel ist eine Beschreibung bezüglich dem zweiten Kommen Christi. So lasst uns nun den Predigttext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 6, die Verse 12 bis 17, wo wir lesen. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz, wie ein heller Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen? Die Verse 12 bis 14 beschreiben die markanten Ereignisse in der Schöpfung. Unser erster Anwendungspunkt lautet daher, der große Tag des Zorns ist vom kosmischen Zusammenbruch begleitet. Vers 12 beschreibt nun die Szene, wo das geschlachtete Lamm das sechste Siegel öffnet. Und zu dem Zeitpunkt, wo das sechste Siegel geöffnet wird und Johannes den Leser zur Aufmerksamkeit fordert, indem er das Wort Siehe gebraucht, wird das große Erdbeben betont. Wir haben schon vorhin erwähnt, dass unsere Passage mit dem letzten Gericht in Verbindung steht. Und das große Erdbeben, welches hier in Kapitel 6 vorkommt, findet sich ebenso in Kapitel 16, Vers 18 vor, wo genau dieser Finale des Zorn Gottes aufgegriffen wird. Man beachte, dass dieses gewaltige Erdbeben kein Phänomen des menschlich gemachten Klimawandels ist, sondern ein von Gott bewusstes Event, das er ganz persönlich in den Gang gesetzt hat. Das wiederum zeigt, dass er die Schalter der ganzen Kreation in seinen Händen hält und er auch souverän die Naturgeschehnisse nach seinem Belieben steuert. Und wir kennen das schon von Markus Kapitel 4, Vers 39, als die Jünger beim tobenden Sturm in Panik geraten sind, wo der Herr Jesus das Wasser zum Schweigen gebracht hat. Aber in unserem Fall wird kein Befehl der Stille gegeben, sondern eine Anordnung zum Aufruhr. Also genau das Gegenteil. Ist das nicht erstaunlich, dass Gott auf der einen Seite die Gewalten dieser Welt zurückhält und auf der anderen Seite sie zum Toben bringen kann? Und man übersehe nicht, dass es sich hier nicht um ein kleines Erdbeben handelt, sondern um ein großes. Mit anderen Worten, um eine massive Begebenheit, von der man wünschen würde, als gäbe sie nicht. Aber sie sind ein Ausdruck der Wut Gottes. Ich weiß nicht, ob schon jemand von euch das erlebt hat, wo man einer Wut ausgesetzt war aufgrund einer Sache, die man falsch getan hat. Das ist natürlich nicht schön, wo so manch einer denken könnte, wäre ich doch niemals in diese Lage geraten. In unserem Kasus hat es eine ganz andere Dimension, denn das Gegenüber ist der lebendige Gott selbst. Und da ist kein winziges Schreien präsent. Er spricht Taten, indem er selbst die Erde zum fürchterlichen Beben bringt, das eine berechtigte Legitimation hat. Man beachte, die Ruhe der Ungläubigen, die sie auf der Erde zu glauben haben, wird ihnen nicht gewährt werden. Viele Sünder leben nämlich so, als gäbe es kein Gott. Und solange man das bei ihnen belässt, haben sie nicht zu beklagen. Man darf sie ja nicht in ihrem Zustand stören. Ich erinnere mich da an eine Frau, wo ich mit ihrem Sohn als Jugendlicher Fußball im Verein gespielt habe. Und eines Tages in einem Einkaufszentrum habe ich sie dort getroffen und wollte ihr das Evangelium näher bringen, welches sie strikt abgelehnt hat, da ihr Leben prächtig verläuft, wo es nichts zu korrigieren gibt. Zudem konnte man ihr ansehen, dass der Wohlstand sie in eine andere Sphäre katapultiert hat. Aber der Herr wird ihr und allen eine Strich durch die Rechnung machen, die nicht seinen Geboten folgen, und eine Erschütterung bewirken, die ihresgleichen sucht. Doch vielleicht kommt sie rechtzeitig zur Vernunft, da nicht mehr viel Zeit bleibt oder wo sie vorzeitig aus dem Leben gerissen wird. Und das Gleiche gilt auch für dich, dem Sünder. Des Weiteren wird eine schwarze Sonne aufgeführt, die wie ein Herrenersack ist. Damit ist ein schwarzes Sackkleid aus Tierhaaren gemeint, das als Trauergewand getragen wurde. Hier geht es sehr deutlich um Finsternis. In 2. Mose Kapitel 10, Vers 21 ist es so zu sehen. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Hier ist es im Kontext mit den Plagen über Ägypten zu sehen, wo der Pharao regiert hat. Der Pharao ist auch ein Bild für die Könige der Erde, der das Volk Gottes verfolgt hat und ebenso der Dunkelheit preisgegeben war. Und die Dunkelheit, die damals Ägypten umgeben hat, hatte 3 Tage lang gedauert, sodass während 3 Tagen niemand den anderen sehen konnte. Doch die offensichtlichste Stelle, die mit unserer korrespondiert, oder einer der offensichtlichsten Stellen, und wo ebenso der blutige Mund auftaucht, ist Joel Kapitel 3, Vers 4, wo es auf diese Art und Weise dargestellt wird. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Übrigens wird dieser Bibelvers bezüglich Joel 3, 4 nochmals in Apostelgeschichte 2, 20 zitiert. Und in beiden Fällen sind es spezifische Zeichen. Doch die Prophezeiung in Offenbarung 9, Vers 12 unterscheidet sich grundlegend von den soeben genannten Bibelstellen. Die Sonne, die eigentlich Licht spenden sollte, wird in ihrer Funktion beeinträchtigt. Und das ist ein Dilemma. Wohlgemerkt, der Mangel an Sonnenlicht im Winter führt in Skandinavien und anderen nördlichen Regionen häufiger zu Winterdepressionen, auch bekannt als Seasonal Affective Disorder. Und schauen wir, in dieser Welt können noch die Ungerechten die positiven Dinge der Sonne erleben, wie die Sonnenstrahlen oder die Wärme am Strand. Aber es wird eine Zeit kommen, wo sie dann nicht mehr in diesen Genuss kommen werden, wo die Sonne sich immer vor ihren Augen verdunkeln wird, wo sie nur noch schwarz sehen werden, wo die Nacht sowieso in ihren Herzen zu finden ist, wo die angenehmen Temperaturen ausbleiben und so die Oberfläche ihrer Haut nicht erhitzen können. Stattdessen sind sie jetzt von einer zweifachen Kälte umgeben. Zum einen drückt es sich in ihrer Seele aus, wo Gott ihnen entfremdet ist, und zum anderen werden sie nun dieser Pracht der Schöpfung beraubt. Jetzt können sie nicht mehr auf Mallorca die Zeit vertreiben und Gott ins Gesicht lachen, wo sie ihre Partys feiern und Unzucht aller Art praktizieren. Vorher wurde ihnen noch Champagner oder Cocktails serviert. Stattdessen erhalten sie nun eine Antwort auf das Tablett, mit der sie nicht gerechnet haben. Der temporäre Spaß, den man immer wieder erleben konnte, ist endgültig der Vergangenheit und zu einem Tag des nie aufhörenden Begräbnisses geworden. Was den blutigen Mond betrifft, so ist es interessant festzustellen, dass viele Kulturen den roten Mond als Vorzeichen von Krieg, Krankheit, Naturkatastrophen oder dem Zorn der Götter, welcher in unserem Kasus mit dem Zorn des lebendigen Gottes übereinstimmt, gesehen haben. Im alten China hat man sogar geglaubt, dass ein Drache den Mond verschlingen würde. Dagegen hat man in der griechischen Antike gemeint, dass Hexen ihre Kräfte entfesseln würden. Der Blutmond wird hier zur Sprache gebracht und symbolisiert eine totale Mondfinsternis. Grundsätzlich färbt sich der Mond während einer totalen Mondfinsternis rot, wenn er in den Kernschatten der Erde eintaucht. Dabei deckt der Mond die Erde zwar komplett ab, wird jedoch nicht vollständig dunkel, sondern nimmt eine rötliche Färbung an. So soll es zumindest eine Universität beschreiben. Es ist schon schlimm genug, dass man in der Nacht ohne Licht auskommen muss. Und da, wo noch der Mond entzogen wird, so sind die Chancen nicht besser geworden. Die Rebellen würden eventuell einräumen, dass sie auf Lampen zurückgreifen können, sodass es keinen Gott bedarf. Zur gleichen Zeit erkennen sie nicht, dass wenn Gott sich dazu entschließt, es finster werden zu lassen, die Geräte in ihrer Tätigkeit nutzlos wirken lässt, wie ein Auto, das nicht mehr gestartet werden kann. Und übersehen wir auch nicht den Kontrast zwischen Sonne und Mond, als auch die gemeinsame Komponente. Denn die Sonne hat die Funktion, am Tag Licht zu spenden, während der Mond seinen Schein in der Nacht gibt. Und beide werden hier in ihren Aufgaben vollständig beeinträchtigt, sodass das Gericht vollkommen zur Geltung tritt. Hesekiel Kapitel 32, Vers 4 beteuert es so: Wenn ich dich auslöschen werde, so will ich den Himmel bedecken und seine Sterne verdunkeln. Ich will die Sonne in Gewölk hüllen und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Die Stelle aus Hesekiel ist auch gegen den Pharao aus Ägypten gerichtet. Und bei uns hat es einen universellen Charakter. Zusätzlich ist in Vers 13 von den fallenden Sternen die Rede. Es wird auch eine Analogie herangezogen, wo der Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Verpassen wir das nicht, dass Früchte, die nicht ausreichen oder nicht sortenfremd bestäubt wurden, weniger Wachstumshormone produzieren, die dem Baum mitteilen, dass er der Frucht versorgen soll. Das heißt, dass wir einmal eine interne Diskrepanz haben. Addierend haben wir einen externen Faktor, der durch den Wind präsentiert wird und das Geschehen beeinflusst. Die Sternenkonstellation wird also in ihrer Bahn komplett zum Absturz gebracht. Dadurch verlieren die Himmelskörper ihren Glanz und werden so ihrer Schönheit entzogen. Eine Frucht zeichnet sich dadurch aus, dass sie genießbar ist und ein Stern in seiner Brillanz, die der Nacht neben dem Mond nochmals Kraft verleiht, aber dass keine Bewilligung erhalten wird. Und nicht, dass es uns entgeht, die Gestirne werden mit einem einzigen Feigenbaum verglichen. Das bedeutet nicht, dass es sich um eine kleine Anzahl von Sternen handelt, sondern alle Sterne im gesamten Universum umfasst. Ergänzend sehen wir noch in Vers 14, dass der Himmel wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, entweicht ist. Mit anderen Worten wird der Himmel das Weiche suchen und das muss ein gewaltiges Ereignis sein. Wir alle können das Weite suchen, wenn wir zum Beispiel eine Person kennen, die nur Stress produzieren möchte. Aber hier ist vom ganzen Himmel die Rede, der den Weltraum darstellt, wo nun die Sonne, der Mond und die Sterne nicht mehr in dieser Sphäre auftauchen können. Das muss ja wirklich schlimm sein und es zeigt das verheerende Gericht Gottes. Und die meisten von uns besitzen die Kapazität, eine Buchrolle zusammenzurollen. Aber keiner von uns hat nur ansatzweise die Möglichkeit, einen Himmel zusammenzurollen. Und wenn man noch bedenkt, wie unvorstellbar groß der Himmel ist, dann weiß man, um welche gigantische Dimension es sich dreht. Doch in Gottes Augen ist es eine leichte Aufgabe, dass er in die Tat umsetzt. Schließlich ist von den weggerückten Bergen und Inseln die Rede. Hier werden also die Elemente unter dem Himmel beschrieben, die radikal entfernt werden, sodass sie nicht an den Orten positioniert bleiben. Berge und Inseln sind imposante geschaffene Dinge. Und es benötigt einen massiven und außergewöhnlichen Gewaltakt, um diese Sache bewegen zu können. Und hier sind alle davon betroffen. Nichts darf ausgelassen werden. Sozusagen wird der Boden unter den Füßen der Gegner Gottes entzogen, sodass sie nichts mehr zustande sind und zwangsweise umkippen müssen. Ihre alltäglichen Geschäfte, die sie nachgegangen sind, werden nicht mehr stattfinden können. Und wenn kein Himmel und Festland vorhanden sind, dann fällt das Kartenhaus total ineinander, wo nicht mal die Hoffnung auf irgendeine Zuflucht besteht. Und was diese Phänomene betrifft, so gibt es eine Diskussion darüber, ob die Beschreibung, insbesondere in den gerade genannten Versen 12 bis 14, wortwörtlich oder bildlich zu verstehen sind. Wenn sie wortwörtlich ist, dann zeigt die Szene die endgültige Auflösung des Kosmos. Aber sie ist bildlich zu verstehen. Denn wenn es wortwörtlich gemeint ist, dann könnte man nicht darauf reagieren, wie wir noch feststellen werden. Das heißt nicht, dass es keine kosmischen Veränderungen geben wird. Das in der Tat und mit einem unvorstellbaren Ausmaß, sodass es überall zu erkennen sein wird. Und es ist auch wahr, dass solche Ereignisse oft als Vorboten gewisser Dinge angesehen werden können, dass Gottes Tag gekommen sei, obwohl es nicht zutreffend ist. Der Unterschied besteht hier jedoch darin, dass der Kontext von einem gesamten Höhepunkt spricht, wo das Tatsächliche in den Vordergrund tritt und nicht das Mögliche, wenn man noch Vers 17 berücksichtigt. Lasst uns das anhand einer Illustration anschauen. Stellt euch vor, man würde sagen, dass die Erde beben würde, wenn man einen Mord begeht. Hier wird also diese Redewendung metaphorisch benutzt, um etwas Dramatisches darzustellen. Und wie gesagt, wird es definitiv im ganzen All eine extreme Vibration geben, wie die Welt es noch nie gesehen hat, wenn der Herr erscheint. Wo deshalb diese figurative Kommunikation zur Sprache kommt. Die letzten Verse, 15 bis 17, beschreiben nun die Antwort der Ungläubigen. Unser zweiter Anwendungspunkt für heute lautet: Der große Tag des Zorns bringt die Gottlosen in die Abschottung. In Vers 15 ist zu bemerken, dass die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und alle Knechte und alle Freien sich versteckt haben. Wir sehen also verschiedene Klassen der Menschen. Zusammengefasst handelt es sich um alle Gesellschaftsschichten. Denn der Sünder ist nicht immer der Reiche, über den so oft geschimpft wird, wenn er ein luxuriöses Leben führt, sondern auch der Arme, der Gottes Gebote mit Füßen übertreten kann. Der Sünder ist ebenso nicht ständig in den Autoritäten zu sehen, die ihre Gewalten missbrauchen, sondern auch die Knechte, die Leute ausbeuten können, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Und übersehen wir auch das nicht, dass sie sich in den Klüften und in den Felsen verborgen haben. Aber in Vers 14 ist von weggerückten Bergen die Rede. Wie kann es dann sein, dass sie sich untertauchen können, wenn die gegebenen Mittel nicht parat sind? Das bestätigt unsere Argumentation von der nicht wortwörtlichen Interpretation der beschriebenen Events im Universum, wie wir vorhin diskutiert haben. Und ihr Verstecken zeigt die ursprüngliche Darstellung von Adam und Eva im Garten Eden, die sich vor Gott weggerückt haben. Johannes greift also die im Genesis vorgefallene Tat als typologisches Muster wieder in der Offenbarung auf. Adam und Eva haben sich vor Gott versteckt, als sie des Herrn Stimme vernommen haben. Hier verbergen sich die Menschen, als sie ebenso seine prägnanten Zeichen konstatieren, also feststellen. Und das Verstecken ist ein Bild dafür, dass man Gott aus dem Weg gehen möchte, da man aufgrund seiner Vergehen vor ihm schuldig dasteht. Wenn ein kleines und vernünftiges Kind etwas stiehlt, dann weiß es ganz genau, was es für eine schlimme Tat begangen hat. Und sobald es merkt, dass es erwischt werden könnte, dann bleibt nur noch mehr der Rückzug übrig. Genau das erleben wir bei den sogenannten Kategorien der Leute. Was soll man denn noch Gott entgegenbringen, wenn man sich gegen ihn versündigt und nicht die Chance der Gnade in Anspruch genommen hat? Ja, was soll man denn ihm sagen, bei all dem Dreck, den man immer und immer wieder begangen hat und wo die Reue komplett ausgelassen wurde? Und was soll denn da noch übrig bleiben, als dass man vor Gott übrig nackt steht? Was auch in Vers 17 zum Ausdruck kommt. Adam und Eva waren nackt und das ohne eine physische Kleidung. Und die elitären Repräsentanten werden ebenso nackt sein, aber einige davon vielleicht mit einer Gucci-Bekleidung, sodass die Nacktheit in Wahrheit die offene Blöße im geistlichen Sinne ist. Und ziehen wir auch die Parallele der Lokalisation heran. Denn Adam und Eva haben sich hinter den Bäumen des Gartens versteckt. Hier sind es die Klüfte und die Felsen der Berge, die in Vers 16 zum Tragen kommen. Nach der Devise, dass sie einen entsprechenden Schutz bereitstellen können. Sie fordern also die Elemente der Schöpfung auf, dass sie sie bedecken sollen, um ihnen eine sichere Unterkunft bieten zu können. Doch es wird ihnen nicht gelingen. Wie viele Reiche bauen einen Superbunker und glauben, dass sie sich in Extremsituationen verstecken können, wo ihnen kein Leid geschehen wird? Nichts davon wird jemals eintreten können, wenn Christus mit Macht und Herrlichkeit erscheint. Die Bunker werden brachial eliminiert werden und die Gottlosen ausspucken, wie wenn man etwas Ungenießbares aus dem Mund katapultiert, weil es überhaupt nicht zu ertragen ist. Und in unserer Passage verlangen die Verbrecher sogar von den Bergen und Felsen, dass sie sie nicht nur verbergen sollen, sondern auf sie fallen. Sie fürchten nicht einmal den Tod in Anbetracht der gegenwärtigen Situation. Die Verdammten, die nichts von Gott wissen wollten, sind nun eben mit dem Zorn von dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und von dem Zorn des Lammes konfrontiert. Der dritte und letzte Anwendungspunkt, den wir nun aufgreifen, heißt: Der große Tag des Zorns ist eine feststehende Realität. Gott, der Vater und sein Sohn teilen denselben göttlichen Zorn. Dieser Zorn ist eine ständige Opposition der Natur Gottes gegen das Böse. Mit anderen Worten ist es ein Teil dessen, was Gott ist. Und er kann sich selbst nicht helfen, da das Böse ihn abstößt, wo er sich damit auseinandersetzen muss. Und bitte, hier soll niemand sagen, dass der Gott des Alten Testaments den Zorn verkörpert, aber der Gott des Neuen Testaments ist ein anderer. Exakt dasselbe ist hier festzustellen. Denn der Vater und sein Sohn, Jesus Christus, werden mit derselben identischen Härte des Alten Testaments auf die Frevler einprügeln, auf sie einschlagen, sie zerschmettern, sodass sie die volle Wut gnadenlos zu spüren bekommen. Das sanfte Lamm, das am Kreuz geschlachtet worden ist, befindet sich nun in einer erhabenen Position über den gesamten Kosmos, um seinen Zorn auszugießen. Denn das Gericht kommt nicht nur von Gott, sondern auch von dem Lamm. Weil er nicht nur sein Volk liebt, sondern auch ein gerechter Richter seiner Feinde ist. Die Realität der Gegner Gottes wird sich spätestens jetzt einholen und erkennen lassen, dass Gott einen furchterregenden Zorn auf sie hat. Sie sagen es auch, der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen? Was auch bedeutsam zu beobachten ist, dass die genannten Gruppierungen in ihrem Leben von Gott gewusst haben, aber sie haben ihm nicht die gebührende Ehre gewidmet. Und es ist wahr, dass man schon jetzt bewusst die Wahrheit Gottes niederdrücken kann, sodass man das eigene Gewissen betäubt. Doch wenn der große Tag des Zorns eintritt, dann wird man genötigt sein, es zu erfahren, ob man nun will oder nicht. Und hier wird es als eine eingetretene Realität beschrieben. Und so wie Gott damals im Alten Testament den Messias prophezeit hat und er auch in seinem Sohn Jesus Christus Gestalt angenommen hat, so sind wir hier Zeugen einer weiteren Ankündigung, die sich mit harter Bestimmtheit erfüllen wird. Denn wer kann Gott zum Lügner machen? Doch wie steht es bei dir? Gehörst du zu den Ungläubigen, die Gott aus dem Weg gehen möchten? Willst du zu denen dazugehören, wo du sagst, dass die Berge und Felsen dich bedecken sollen, weil du den Zorn Gottes nicht ertragen kannst, der so schlimm und katastrophal sein wird, dass du dir den Tod wünschst? Warum willst du dich mit ihnen gleichsetzen, die dann vor Furcht sagen, wer kann bestehen? Und Aufmerksamkeit bitte, die götzendienerische Zuflucht der Ungläubigen auf Erden muss beseitigt werden, weil sie durch die Verunreinigung der Sünde vergänglich geworden ist. Daher ist die Schöpfung selbst, Sonne, Mond, Sterne, Bäume, Tiere und so weiter, zu einem Götzen geworden, der beseitigt werden muss. Die Himmelskörper werden in der Bibel wiederholt als Vertreter falscher Gottheiten erwähnt, die Israel und die Völker verehrten. 5. Mose Kapitel 4, Vers 16 und 19 sagt es so: Damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes, dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. James Burton Kaufman betont daher richtig, wenn er schreibt: Der große Tag ihres Zorns. Jede Theologie, die den endgültigen Zorn Gottes gegen Bosheit und Ungerechtigkeit nicht berücksichtigt, ist eine falsche Theologie. Die sogenannte Theologie unserer Zeit hat Gott auf den Status eines nachsichtigen Großvaters reduziert, der zu faul, zu gleichgültig oder zu liebevoll ist, um irgendetwas oder irgendjemanden zu bestrafen, egal welche Verbrechen der Lust und des Blutes direkt vor seiner Nase wüten. Anhänger dieser Theologie sind eindeutig mit jenen zu identifizieren, die in dieser großartigen Passage plötzlich die Wahrheit erkennen und nach Felsen und Bergen schreien, um sie zu verbergen. Dass hier ein sichtbares Kommen Christi gelehrt wird, ist gewiss, denn die ungläubige Bevölkerung würde die Existenz des Lammes Gottes auf dem Thron niemals aufgrund anderer Beweise als seiner Erscheinung in Herrlichkeit anerkennen. Geschwister, wir sind nun mit dem sechsten Siegel durch, wo wir kurz und fragmentarisch, also in Bruchstücken, einen Einblick in die Wiederkunft und das jüngste Gericht bekommen haben. Doch das Bild wird in den folgenden Kapiteln der Offenbarung vervollständigt, wo weitere Visionen des großen Tags zu finden sind. Und das nächste Mal betrachten wir Kapitel 7. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.